Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Values. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute daran anknüpfen, was wir im letzten Monat begonnen haben, nämlich hier immer mal wieder interessante Vertriebs- und Geschäftspartner vorstellen. Ja, und heute möchte ich euch eine Vertriebs- und Geschäftspartnerin vorstellen, die schon sehr lange mit uns zusammenarbeitet. Sie ist gelernte Bankkauffrau und seit vielen Jahren erfolgreich in der Finanz- und Anlageberatung tätig. Und sie legt dabei sehr viel Wert auf eine sehr persönliche und langfristige Zusammenarbeit mit ihren Kunden und Mandanten. Und was mir besonders gut gefällt, sie legt Wert auf ethische und nachhaltige Anlageprodukte. Ja, und was das ganz genau bedeutet und was sie darunter versteht, das erfahrt ihr heute hier im Gespräch mit Heidrun Kneisel aus Glashütten im Taunus. Ja, liebe Heidrun, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich freue mich sehr, dass du für diese kleine Podcast-Folge und für diesen Austausch zur Verfügung stehst.
Ja, sehr gerne, Bernhard, danke. Ich freue mich auch, dass du dazu eingeladen hast.
Sehr schön. Es geht dir gut hoffentlich. Das Wetter ist hoffentlich in deiner Region genauso schön wie bei uns am Niederrhein im Moment, also voll auf Frühling eingestellt. Und dementsprechend hoffe ich, dass deine Laune genauso gut ist wie meine. Und dann starten wir gern mal in diesen kleinen Talk. Ich habe eben schon gesagt in der Anmoderation, du hast unter anderem auf deiner Internetseite, die ich ganz toll finde, den Hinweis, dass du Finanz- und Anlageberatung für ethische und nachhaltige Kapitalerträge anbietest, suchst. Und da müssen wir gleich auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz aktuelles, wichtiges Thema, gerade wenn es halt eben um dieses Thema Nachhaltigkeit geht. Aber lass uns doch vorher noch mal so ein bisschen was von dir persönlich erfahren. Wie ist so dein Werdegang in unserer Branche gewesen? Also du hast eine Bankkauffrau, eine Banklehre gemacht, so. Genau. Und wie ging es dann weiter bei dir im klassischen Berufsleben?
Ja, also das war einfach eine rationale Überlegung nach dem Abitur, was ich ja doch glücklicherweise recht gut bestanden habe, war so die Überlegung zu studieren, ja oder nein. Und dann habe ich mich einfach doch erstmal für die Ausbildung als Bankkauffrau entschieden, weil ich das immer schon spannend fand. Also ich war das Kind, was sich sehr auf Weltspartag gefreut hat und mit seinem gefüllten Sparschwein dahin ging. Und ich habe im Grunde schon als Kind verinnerlicht, dass es für Sparen Geld gibt, was man anderweitig nicht verdienen muss. Also das alleine dafür, dass man was anlegt, dass man da Zinsen bekommt oder eben ja im Zweifelsfall noch irgendwas Nettes zum Weltspartag. Das hat mich also von Kindesbeinen an begeistert. Und so dachte ich mir, dass die Ausbildung zur Bankkauffrau einfach eine solide Basis ist für Dinge, die dann immer noch hätten kommen können. Ich war allerdings sehr, sehr enttäuscht. Also ich hatte so diese Vorstellung, dass, weiß ich nicht, vormittags der Firmeninhaber kommt und ein paar Millionen Darlehen braucht und nachmittags jemand Geld anlegen will. Natürlich sieht die Realität anders aus und natürlich gibt es Abteilungen, unterschiedliche Zuständigkeiten. Und das hat mir absolut missfallen. Ich fand es auch immer schrecklich und das habe ich also in der kurzen Zeit meiner Bankerkarriere erlebt, dass doch letzten Endes das angeboten wurde, was die Bank vertreiben wollte. Das heißt, wenn es hieß, wir brauchen einfach mehr Abschlüsse im Bereich Bausparen, dann wurde auch im 80-Jährigen noch ein Bausparvertrag, ich sag mal böse, angedreht oder charmanter angeboten. Und das hat mir von Anfang an missfallen. Also dieser Umgang mit Geld, mit Vermögen, das hat mich von Anfang an begeistert. Aber die Realität, wie sie bei Banken ist oder zumindest zu meiner Zeit war, hat mich doch ziemlich abgeschreckt. Und deshalb bin ich im Grunde nach der Ausbildung erstmal zur Deutschen Bank Frankfurt, weil ich einfach gedacht habe, Da gibt es Bereiche, die mich begeistern, konnte aber leider diese Feststellung nicht machen. Bin dann umgeschwenkt, habe dann hier im Taunus bei einer Maklerfirma begonnen. Das war natürlich auch ein großartiges Thema. Das heißt, Überbegriff Vermögen, wo natürlich auch die Immobilie zugehört. Also einerseits Vermögen, andererseits Beratung. Das habe ich also auch in der Immobilienmaklertätigkeit wiedergefunden, bin dann aus persönlichen Gründen wieder zurück in den Großraum Kassel, wo ich herstamme, konnte mich da so ein bisschen auch hocharbeiten, habe dann eine bankengehörige oder einer Bank zugeordnete Immobilien-EG als Geschäftsführerin geleitet, bin dann aber in 2003 wieder hier ins Rhein-Main-Gebiet und bin seitdem Finanzanlagenvermittlerin.
Perfekt. Also und du bist vor allen Dingen jetzt dann eben nicht mehr, in der Abhängigkeit einer Bank, weil das ist ja das, was da auch gerade mit durchgeschimmert ist. Ich habe ja eine ähnliche Entwicklung oder eine ähnliche Vita, dass man dann irgendwann merkt, na gut, die Bank kann natürlich nicht wirklich komplett objektiv sein, weil sie eben eigene Produkte oder eine eingeschränkte Produktpalette hat. Du bist heute, beziehungsweise seitdem dann du wieder zurückgegangen bist in den Taunus, ja auch unabhängig und kannst dich da ganz frei bewegen, je nachdem, was deine Kundinnen oder Kunden tatsächlich brauchen.
Ganz genau, ganz genau. Also ich finde es sehr, sehr schön, selber erstmal entscheiden zu können auf der Produktseite, was passt in die Zeit, was spricht mich persönlich an, weil nur wenn ich von einer Sache absolut überzeugt bin, kann ich andere überzeugen. Diese Freiheit mag ich und einfach auch den Umgang mit Kunden. Also das sind so diese beiden Faktoren, die in Kombination einfach diese Tätigkeit sehr, sehr schön machen.
Perfekt, hört sich gut an. Ja, dann lass uns mal darauf kommen, was ich auf deiner Internetseite gefunden habe, also der Hinweis auf ethische und nachhaltige Kapitalerträge respektive Produkte. Was ist genau ist das für dich? Also versuch mal unseren Hörern so zu erzählen, was du so darunter findest oder was so dein Ansatz ist, wenn du solche Konzepte auswählst, so eine Beratung halt eben unter dem Aspekt auch gestaltest.
Ja, gern. Also letzten Endes, die meisten Produkte, die man als normaler Sparer, aber als Bankkunde angeboten bekommt, sind ja Fonds. Zumeist offene Fonds mit diversen Werten drin, in diversen Regionen, Branchen und so weiter. Und das bedeutet, man weiß nie so genau, wo das Geld drinsteckt. Das kann in Pharmazie sein, das kann, im größeren Bereich zu tun haben mit Umweltverschmutzung, mit Kinderarbeit, mit Rüstungsgütern. Also wenn heutzutage einer sagt, ich entscheide mich von mir aus ganz bewusst dafür, eine Aktie von Rheinmetall zu kaufen, weil ich sicher bin, dass die eine prima Rendite bringt und das ist das Einzige, was für mich zählt, dann möge diese Person das tun. Mhm. Ich stelle aber immer fest, dass immer mehr Menschen sagen, ich mag die Kombination aus einerseits einer guten Rendite und andererseits aber auch einer sinnvollen Verwendung meines Kapitals. Mhm. Und danach versuche ich, die Produkte auszuwählen, dass also Großraum erneuerbare Energien oder durchaus auch Immobilien, ich sag mal, die Immobilien tun auch keinem was, also da die verursachen jetzt nicht unbedingt eine Umweltverschmutzung, idealerweise sind sie auch nach heutigen Ökostandards auch errichtet. Das ist so ein bisschen mein Ansatz, weil ich denke, wir können alle mit unserem Privatkapital wahnsinnig viel bewirken. Und wer so ein bisschen auch für sich im Alltag den Ansatz hat von Nachhaltigkeit, von Umweltschutz oder ein bisschen ressourcenschonend, kann durchaus auch bei der Wahl seiner Kapitalanlage da einen gewissen Fokus drauf legen.
Finde ich sehr sympathisch, weil es auch tatsächlich was von Verantwortung hat. Ja, das ist eben auch was, gerade Menschen, die auch vielleicht sogar sehr vermögend sind, und die Möglichkeit haben, Gutes zu tun, also nicht nur unbedingt im Sinne jetzt von, sozial-karitativen Dingen, sondern einfach auch Gutes zu tun, dass man eben in Dinge investiert, die dann im Zweifel auch tatsächlich diesen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Finde ich sehr schön, ist auch ein schöner Ansatz. Ich glaube auch, dass das bei vielen Kunden, Mandanten heute ankommt, aber das wirst du ja auch dann gespiegelt kriegen, dass viele eben wirklich darauf reflektieren oder das auch ja als eine Form der Anforderung stellen, wenn sie mit dir dann sozusagen im Gespräch sind.
Ja, es geht auch manchmal in Bereiche, die man gar nicht für möglich hält. Also ich selber mag Gold sehr gern. Ich finde das ein wunderschönes Metall. Hatte aber mal die große Freude, im Kongo sein zu dürfen. Und wenn man da mal in die Tiefe geht, wenn man sich einfach mal damit befasst, wie manche Materialien gefördert werden. Also was es für unsagbare Umweltverschmutzungen bedeutet, Schäden an der Natur und natürlich entsetzliche Ausbeutung von den Menschen, die tatsächlich nach gewissen Rohstoffen schürfen, dann verliert man ganz schnell seine Freude daran.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist, wenn man dann die andere Seite der Medaille in dem Fall dann kennenlernt, dann ja, distanziert man sich dann vielleicht von solchen Anlageformen zumindest zum Teil doch und hat halt eben diese nachhaltige oder auch ethische Brille da auf. Finde ich, wie gesagt, sehr löblich und ist sicherlich auch eine Vorbildfunktion, gerade wenn man so in dem Segment berät, in dem du das tust. Was mir noch aufgefallen ist, also wie gesagt, die Internetseite, die hat mich fasziniert, deswegen habe ich da auch mir einiges zu aufgeschrieben im Vorfeld. Du hast unter anderem sehr schön aufgeführt und wir können sie ja hier auch mal nennen, das darf ja auch ruhig mal als Werbeblock hier gelten, unter der Seite www.kneisel-finanz.de, also wie man spricht, kneisel-finanz.de, hast du unter anderem eine schöne Übersicht, Sie möchten und wir bieten. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das sind ein paar schöne Stichpunkte, die sicherlich irgendwo so die meisten in unserer Branche verwenden, wenn es darum geht, dass natürlich der Kunde ja Wohlstand im Ruhestand sucht oder auch im Ruhestand haben möchte und natürlich auch gute, verständliche Kapitalanlagen sucht und so weiter. Aber was ich dann toll fand, war unter Wir bieten, hast du geschrieben, individuelle Kundenbetreuung auch nach Vertragsabschluss. Und das passt, glaube ich, zu dem, was wir eingangs gesagt haben, wie ticken denn heute die Banken? Das soll jetzt ja nicht ein Podcast werden gegen die Banken, aber man muss dann einfach dazu sagen, das ist eben nicht bei allen Instituten so, dass danach auch noch eine gewisse Betreuung kommt, sondern ne, wenn die Unterschrift geleistet ist, dann hört da oftmals so das Bestreben des Beraters auf. Und das kann ich nachvollziehen, da gehe ich davon aus, dass das bei dir anders ist, nämlich eben langfristig und nicht nur rund um diesen einen Abschluss oder Umsatz oder Vertragsabschluss.
Ganz genau, ganz genau. Also das finde ich ausgesprochen wichtig, deshalb. Also das ist einer der Gründe, weshalb ich meine Firma einfach exklusive Finanz- und Anlagenberatung genannt habe. Ich versuche dem Kunden gegenüber das als Dienstleistung zu erbringen, was ich mir selber wünschen würde. Und die Langfristigkeit, das ist also sowieso mein Wunsch. Man kommt ja doch sehr intensiv mit dem Kunden in Kontakt, wenn er 50.000, 100.000, ich hatte auch schon mehrere, die über Jahre die Millionen erreicht und auch überschritten haben, anlegt, dann entsteht einfach eine persönliche Bindung. Und am Anfang der meisten Investments sind Prognosen. Jetzt geht aber die Wirtschaft und auch die Welt ihrer Wege. Das heißt, es können immer mal Dinge geschehen, dass die Prognose doch nicht ganz so eintritt. Das muss überhaupt nicht schlimm sein, wie auch bei TSO, dass es einfach mal Situationen gibt, wo es klüger sein kann, Liquidität zu reinvestieren, anstatt sie auszuschütten. Das muss man Kunden erklären. Und wenn man das tut, dann ist auch alles in Ordnung. Aber es ist einfach wichtig, da eine enge Bindung zu halten, offen zu sein für Fragen. Das wissen meine Kunden prinzipiell, wenn es eine Rückfrage gibt, melden sie sich. Da machen viele auch Gebrauch von. Ich selbstverständlich meinerseits informiere häufig erstmal per E-Mail, um ganz schnell alle Kunden zu erreichen, wenn es Neuigkeiten gibt, die sich auf Produkte beziehen, die ich vermittelt habe. Und so sind die Kunden doch ziemlich glücklich damit.
Ja, perfekt. Also dieses Stichwort oben drüber, Kommunikation. Ich glaube, das kann man wie so einen roten Faden durch, ich sag mal, alle Bereiche des Geschäftslebens ziehen, jetzt in unserem Segment, absolut. Finanzberatung sowieso. Aber das ist eben das, wo es oft dran scheitert und was eigentlich gar nicht so schwer sein dürfte, dass man einfach nur regelmäßig kommuniziert. Und man kann ja auch schon mal sagen, es gibt gar keine Veränderung, vielleicht zum letzten Quartal oder zum letzten Mal, wo wir uns getroffen haben, lieber Kunde. Aber hier kommt so die aktuelle Wasserstandsmeldung, alles noch so wie besprochen. Und dann gibt's halt da auch wieder eine Kommunikation. Und das ist, glaube ich, das, was viele Kunden sich wünschen und was halt aber auch ja seltsamerweise nicht selbstverständlich ist, sondern eben ganz oft zu wünschen übrig lässt, ja.
Ja, ganz genau. Also gerade in der heutigen Zeit, ich stelle als Konsumentin einfach fest, dass es immer weniger Service gibt, dass man immer seltener überhaupt eine Person ans Handy oder ans Telefon bekommt, die Auskunft geben kann. Häufig hat man es nur mit dem AB zu tun, Rückruf erfolgt nicht oder es sind vielleicht sehr charmante Menschen am Apparat, die aber leider Gottes wenig Ahnung haben. Das ist eine unschöne Entwicklung. Gut, es ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass überall an qualifizierten Mitarbeitern mangelt. Aber genau das sollen meine Kunden nicht erleben. Da finde ich es eben ausgesprochen wichtig, dass sie mich an der Strippe haben, wenn sie anrufen. Oder eben, klar, ich zurückrufe, wenn sie mich nicht direkt kriegen. Aber die persönliche Betreuung, dieses Dasein für die Kunden, einfach auch nach Vertragsabschluss, das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube auch, das ist tatsächlich etwas, womit wir gerade jetzt im Hinblick auf KI und Roboting und was da alles kommt, uns natürlich wohltuend abgrenzen können. Ja, nicht nur in unserer Branche, in anderen Branchen auch, weil das kann eben tatsächlich die KI und der Roboter nicht leisten, dass da auch eine empathische Beziehung wächst. Ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt, ich halte das für äußerst wichtig, dass da der Mensch im Mittelpunkt steht, sowohl der Kunde, der Anleger, aber als auch der Berater, weil auf Dauer gesehen kann das unterstützen, die KI. Sie kann aber dann den Menschen, gerade was das Thema Emotionen angeht und auch ja, eine richtige empathische Bindung, eben nicht ersetzen. Und diese Karte sollten wir in unserer Branche auf jeden Fall spielen, weil da geht es dann wirklich um das Menschsein und um die Beziehung, die da wächst. Von daher kann ich dir nur zustimmen. Eine andere Sache, die ich, und das ist für mich wirklich ein Highlight, deswegen, ich will das auch mal komplett vorlesen, weil du hast auf deiner Seite unter anderem auch so ein paar schöne FAQs, so ein paar wichtige Fragen mit Antworten dazu. Und ich habe da unter anderem dann was gefunden, was mir so gut gefällt, dass ich einfach vorlesen möchte. Vor allen Dingen, weil es auch etwas ist, was ganz oft, ich glaube, falsch interpretiert wird. Du hast nämlich mit der Überschrift oder mit der Frage, welche Anlagenformen sind sicher, geschrieben. Und ich zitiere jetzt, wie gesagt, deine Internetseite. Die Sicherheit eines Investments hängt ab von der Qualität, Seriosität und der Erfahrung des Managements, von der Werthaltigkeit und Ertragslage der Investitionsobjekte und von der Entwicklung des jeweiligen Marktes. Sind all die oben genannten Sicherheitskriterien gegeben, ist es in puncto Verlustrisiko irrelevant, ob das Investment als Kommanditgesellschaft, also KG, als AIF, also als alternativer Investmentfonds, als Anleihe, Namensschuldverschreibung, Genussrecht oder als Nachrangdarlehen konzipiert ist. Die oben genannte Anlageform oder die oben genannten Anlageformen unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich der Mitsprache- und Kontrollrechte und etwaiger Gewinn- und Verlustbeteiligung, doch über die Güte und die Sicherheit einer Kapitalanlage sagt die Anlageform nichts aus. Die Anlageform ist für ein Investment letztendlich das, was der Topf für den Koch ist. Hervorragend, also wirklich hervorragend, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir machen in unserer Branche oft den Fehler, dass wir zu sehr über die Hülle sprechen. Also in unserem Fall ist es ja der AIF, der Alternative Investmentfonds. Und dann wird sehr darauf rumgeritten, dass es Regularien gibt, das ist auch alles wichtig und gut. Aber um mal bei dem Topf zu bleiben und bei dem Koch, viel wichtiger ist das, was im Topf drin ist. Und der gute Koch kann vielleicht auch mit dem ganz alten Topf ein wunderbares Menü zaubern. Und der schlechte Koch wird das auch mit der, ich sag mal, höchsten Fistler-Qualität eines Topfes nicht hinbekommen. Also ganz großes Kino, fand ich sehr schön, der Hinweis. Und ja, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen und das kann ich nur bestätigen. Es ist wichtig, was drin steckt. Ne? Und dass man sich darüber auch Gedanken macht und das prüft, dann ist die Hülle nicht unwichtig, aber sie ist halt auf jeden Fall zweitrangig im Vergleich zu dem, ja, was, wie gesagt, der Koch da im Topf hat.
Ja, das ist mir sehr wichtig, dieser Punkt.
Toll, finde ich wirklich toll, weil es sehr schön das auf den Punkt bringt und ja, wie gesagt, wir uns viel mehr mit dem Inhalt als mit der Hülle befassen sollten.
Genau.
Wenn wir uns jetzt mal so in deinen Tagesablauf reinversetzen, wie sieht so dein typischer Kunde-Mandant aus? Oder gibt es den so gar nicht? Also hast du eine Ausrichtung auf eine spezielle Zielgruppe? Doch.
Ja, also aus der Erfahrung heraus, jetzt nicht, weil ich gezielt danach gesucht habe, sondern in den 22 Jahren, die ich ja schon diese Tätigkeit ausübe, sind es doch überwiegend Leute unseren Alters. Wir sind ja beide, wenn ich es richtig
knapp weiß, um die 30,
ich
genau.
Ich glaube, du auch. Ja.
Ja, man kann das ruhig sagen, das stimmt.
68 geboren.
Genau, ich 67, also siehst du, da sind wir ganz nah beieinander und gute Jahrgänge auf jeden Fall.
Gute Jahrgänge, so ist es. Und tatsächlich ist auch in diesem Alter plus, also bis tatsächlich Mitte 80, mein Kundenklientel überwiegend. Weil mir ist es sehr, sehr wichtig, dass Menschen bei mir Geld anlegen, was deutlich die Liquiditätsreserve übersteigt, dadurch, dass ich nun mal ausschließlich diese Investments, also ich sage, nennen Sie mal sachwertgebundene Investments anbiete, mit festen Laufzeiten, auch meistens mit einem gewissen Mindestanlagebetrag, sind meine Anleger überwiegend erfahrene, also lebenserfahrene, teilweise aber auch anlageerfahrene Menschen, gut situierte Menschen, ja, ab irgendwo Mitte 50. Vielleicht, also in den seltensten Fällen jünger, weil letzten Endes in dem Moment, wo Kinder da sind, Studium ansteht, noch Ausgaben in größerem Umfang anstehen, wo es auch gar nicht ratsam wäre, die Liquidität langfristig zu binden, könnte ich für diese Kunden nichts tun. Also die sind einfach besser beraten, ihr Geld auf dem Tagesgeldkonto oder wo auch immer zu belassen. Aber die Anlagen, die ich anbiete, wie gesagt, haben eine feste Laufzeit, häufig eine längere Laufzeit, die man ja auch, wie auch euer Produkt, nicht so im Detail planen kann. Und deshalb müssen das einfach Vermögenswerte sein, die übrig sind und wo auch, nachdem man diese Beträge angelegt hat, immer noch genug Liquiditätsreserve da ist für was auch immer, das neue Auto, die neuen Fenster, die am Haus erforderlich werden und so weiter.
Perfekt. Ja, ich glaube ja auch, das ist ja auch so, man altert ja auch mit seinen Kunden. Also so ging mir das früher in der Vermögensberatung, dass das natürlich dann am Anfang wirklich Menschen waren mit in meinem Jahrgang. Und dann hat man die vielleicht 10, 15 Jahre betreut und wurde natürlich mit denen älter. Also ich glaube, das ist auch ganz häufig der Fall, wo man dann einfach sehen muss, wenn die jüngere Generation dazukommt, dann wird hier oft mit an den Tisch geholt, wenn es jetzt im Sinne so eines Family Office dann womöglich auch darum geht, schon Vermögenswerte zu übertragen. Aber ich kann das gut nachvollziehen, weil man dann natürlich auch ja noch mehr auf einer Wellenlänge schwimmt, sage ich mal. Auch wenn ich mich jetzt dem Neuen, dem Aktuellen nicht verschließe, man merkt halt schon, es ist ein Unterschied. Und ein 25-, 30-Jähriger, unabhängig vom Vermögenshintergrund, der hat eine andere Denke und deswegen ist es meist leichter, dass man halt ja mit Menschen zusammenkommt, die eine ähnliche Historie haben, auch vom Alter her. Also kann ich gut nachvollziehen, ging mir auch so. Was besprichst du aktuell mit deinen Kunden? Wenn wir heute so in die aktuelle Tagespresse gucken, dann haben wir natürlich gerade bei USA ganz viel Unruhe. Das ist da habe ich im Moment auch sehr viele Anfragen zu, was ja klar ist, wobei wir natürlich immer darauf hinweisen, du hast eben schon mal gesagt, unsere Anlagekonzepte sind langfristig ausgerichtet. Wir sprechen über 10 Jahre oder länger. Das heißt, die aktuelle Tagespolitik, die kriegen wir natürlich mit, aber sie hat nicht immer eine unmittelbare Einflussnahme, anders als jetzt beispielsweise beim Aktienmarkt, bei Devisen. Da habe ich einen unmittelbaren Einfluss. Da geht es im Moment sehr volatil, sehr stark rauf und runter. Bei Immobilieninvestments bin ich im langen Horizont. Aber was hast du gerade so für Gespräche? Was ist so das, was die Menschen umtreibt?
Ja, einfach die unsicheren Zeiten. Das ist so diese große Sorge von uns allen, denke ich mal, die Überlegung, was ist noch sicher heutzutage? Weil irgendwo der Krypto-Hype, denke ich, ist ein Stück weit abgeebbt. Gold ist auf dem Höchststand, dass kein Einstieg da rein mehr lohnt. Die Börse hat auch mal wieder bewiesen, dass sie nicht nur die Richtung nach oben, sondern auch die nach unten kennt. Ja, von daher ist es schon so, dass die Kunden Sicherheit suchen, Verlässlichkeit suchen, Planbarkeit suchen. Und da sind natürlich diese Sachwerte, also die Dinge, die man immer braucht, wichtig und gewohnt wird immer. Und auch Firmen brauchen immer Büros. Der andere Sektor, den ich eben auch sehr liebe wegen nachhaltig, ist Energie. Klar, Strom brauchen wir auch immer. Also das ist so das, wo die Kunden sehr, sehr gut drauf ansprechen. Besonders, wenn es einfach so eine großartige Leistungsbilanz und Historie gibt wie bei TSO. Das sind dann so die Dinge, die überzeugen, wenn man sagt, TSO oder eben Boyd Simpson ist seit 1988 erfolgreich am Markt. Und mein absolutes Argument, weshalb ich selbstverständlich da auch selber Investorin drin bin, ist einfach die Tatsache, dass da noch nie ein Kunde Geld verloren hat. Das sind so die Dinge, gerade wenn man in unserem Alter ist, kann man doch so ein bisschen zurückblicken, und wenn man dann einfach weiß, was so in den letzten 3,5 Jahrzehnten alles geschehen ist, was es für Krisen gab, und wenn es dann ein Emissionshaus gibt, was trotz allem sagen kann, bei mir hat noch niemand Geld verloren, und es wurden trotzdem einfach immer gute Renditen generiert, einfach durch kluges unternehmerisches Handeln, dann ist das überzeugend.
Schön. Ja, das ist auch immer unsere Argumentation natürlich. Das ist man ist eingeschränkt, weil man halt eben beispielsweise aus unserer Brille ja jetzt auch nur ein ganz spezielles Segment anbietet, nämlich, du hast gerade gesagt, ne, Büro- bzw. Gewerbeimmobilien und auch Wohnimmobilien, aber eben nicht das gesamte Spektrum an Immobilien, und das Ganze dann auch noch fokussiert jetzt nur im Südosten der USA und so weiter. Also man hat den Trichter schon ganz eng gefasst, aber ich glaube persönlich auch, das ist so ein Erfolgsrezept von Boyd Simpson, unserem Gründer und Präsidenten, dass er halt eben tatsächlich ganz tief drin ist in der Materie und auch sonst nichts anderes links und rechts des Weges macht und deshalb da auch so eine Kernkompetenz hat. Aber ja, das ist schön, dass du das so siehst. Das ist, wie gesagt, für uns ja auch wichtig, mit der Historie zu spielen, mit seiner Person. Da sind wir wieder beim Menschen. Auch das hatte ich in der letzten Folge schon. Wenn du solche Menschen dann kennenlernst wie ihn und merkst, das ist halt durch und durch ein Immobilienunternehmer, ein Immobilienmanager, der da mit Herzblut dranhängt, dann spielt da natürlich Rendite auch eine wichtige Rolle. Aber es geht halt eben auch um mehr. Da geht es um Reputation und da geht es einfach um, ja, ich sag mal in dem Fall auch eine Art Lebensleistung, die er da aufgebaut hat. Also von daher kriegt man da so ein bisschen wieder den Kreis und von daher höre ich das natürlich gerne. Ja, ansonsten, was gibt es sonst für Themen, die dich womöglich auch beängstigen, oder bist du ganz entspannt, wenn du so in die Weltgeschichte guckst? Das ist immer der Vorteil, so empfinde ich es zumindest. Da sind wir wieder beim Alter, wir wollen ja nicht so sehr drauf rumreiten, aber das ist ein großer Vorteil, so empfinde ich das. Man kriegt so eine gewisse Gelassenheit, die, glaube ich, siehst du wahrscheinlich ähnlich,
oder? Ja, ich sehe es ähnlich, also es tröstet mich manchmal. Ansonsten, ich habe tatsächlich eine riesengroße Angst davor, dass wir weltweit immer mehr an Demokratie einbüßen. Also das ist meine ganz große Sorge. Das finde ich entsetzlich, da immer mehr Anzeichen für zu sehen. Das ist das eine, dass wir irgendwie alle, und ich denke, da ist jeder Einzelne zu aufgerufen, versuchen müssen, mit all unseren Mitteln die Demokratie zu stärken und zu verteidigen. Und das andere ist tatsächlich Umweltschutz. Mhm. Also da, wer sehenden Auges irgendwie durch die Welt geht oder Nachrichten hört, der weiß, dass das einfach wissenschaftlich belegt ist. Und wir alle merken es letzten Endes. Und von daher, wenn es da Möglichkeiten gibt, auch da denke ich immer wieder, jeder für sich kann in seinem Umfeld und mit nach seinen Möglichkeiten einiges tun. Wenn man natürlich nur der eine von 80 Millionen wäre, der das tut, wäre das blöd, aber das sind wir ja nicht. Also von daher, ja, das sind so die beiden Sachen, die mich umtreiben. Beängstigend sind die Kriege natürlich, aber ja, die haben ja auch irgendwo mit mangelnder Demokratie zu tun.
Ja, ich denke, da gibt es durchaus eine Verbindung. Nämlich, du hast das, glaube ich, ganz schön rübergebracht, dass es da so auch auf die Verantwortung des Einzelnen ankommt. Das geht sowohl beim Thema Demokratie, das kann ich halt im Kleinen vorleben, wenn ich denn das Gefühl habe, dass es im Großen ganz stark zu wünschen übrig lässt, dann gibt mir das trotzdem die Freiheit, das in meinem kleinen Kosmos zu tun, sei es nun privat wie geschäftlich, bis hin zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz und all diese Dinge. Auch das kann ich nur vorleben und nicht erwarten, dass es von oben immer letztendlich als allererstes vorgelebt wird. Das ist halt eben genau der Appell an jeden Einzelnen. Finde ich auch schon fast ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, damit kann man tatsächlich auch nach draußen gehen und Menschen, egal in welcher Branche man nun tätig ist oder auch privat, so ein bisschen auch die Angst davon nehmen, wenn es noch genügend Menschen gibt, die sagen, nee, ich mache das ganz bewusst anders, weil mir das tatsächlich auffällt und fehlt. Umso wichtiger wäre das. Und von daher glaube ich, ja, ist das ein schönes Schlusswort. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass deine Kunden sehr gut bei dir aufgehoben sind. Gerade bei dem, was du heute erzählt hast, kann ich mir das sehr gut vorstellen und glaube auch, dass das so ist. Und man sieht es ja auch daran, dass du eben schon lange sehr erfolgreich bist in dem Segment. Von daher kann ich mich nur ganz herzlich bedanken für deine Zeit und dir wünschen, dass du auf jeden Fall so weitermachst und so bleibst, wie du bist. Ich freue mich schon auf die nächsten Treffen, wenn wir uns persönlich wiedersehen. Und sage an der Stelle auf jeden Fall schon mal ganz, ganz vielen Dank, dass du hier bist oder hier gewesen bist.
Sehr, sehr gerne, Bernhard. Es war mir eine große Freude.
Sehr schön. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich natürlich bei allen bedanke, die wie immer zugehört haben. Ich freue mich natürlich auch nach wie vor über Feedback, über Kritik und Lob. Und wenn ihr Ideen habt oder auch Anregungen für Themen, die wir hier besprechen sollen, auch das herzlich gerne. Wie gesagt, am besten über die Plattform eurer entsprechenden Podcast-Einrichtung oder aber eben dann über unsere Internetseite, die dann gleich nochmal im Abspann kommt, im Outro kommt. Sehen wir uns im nächsten Monat Ende Mai wieder. Also bis dahin gute Zeit. Euer Bernhard Sass. Bis dann.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.